Missing Link Original.
Also die Freiheitlichen in Österreich haben deshalb 29% bekommen und liegen jetzt in den Umfragen, wie wir letztes Mal schon herausgearbeitet haben, bei 33-34%. Profitieren zumindest bei einem Drittel ihrer Wählerschaft genau von diesem Momentum. So, jetzt gebe ich den anderen mal die Stimme, weil das ist ein Witz, was die anderen aufführen. Willkommen zum demoskopischen Podcast Das Orakel. Mein Name ist Peter Hayek, ich bin Meinungsforscher und Politikwissenschaftler und schaue mit Ihnen in die politische Gegenwart, immer wieder in die Vergangenheit und ab und zu auch in die Zukunft, die ja bekanntermaßen schwer zu prognostizieren ist.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 29. Folge von Das Orakel. Mein Name ist Michael Stebeck und mir gegenüber sitzt wie immer Meinungsforscher Peter Hayek. Hallo Peter.
Hallo Michi.
Ich freue mich, dass du da bist.
Ich mich auch.
Ja. Ich freue mich wirklich, dass du da bist, weil ich mich wirklich auf diese Ausgabe freue. Denn du hast heute eine wirklich große und wirklich spannende Umfrage mitgebracht, nämlich eine Statistik-Austria-Befragung mit einer Stichprobe von über 3500, herausgegeben vom, und jetzt muss ich vorlesen, Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Und wem das noch nicht reicht, ich darf schon mal spoilern, Sie bekommen auch heute den ganz frisch gebackenen Dr. Hayek serviert. Du wirst nämlich die Ergebnisse dieser Umfrage mit jenen aus deiner Dissertation vergleichen. Sag mir, wie lange ist denn der Diss eigentlich her?
Das ist halt so eine Geschichte. Also die Dissertation habe ich 1997 begonnen und 2005 abgeschlossen.
Ein Zeitl.
Ja, also aber sagen wir es mal so. Es hat 8 Jahre gedauert, aber ich habe nur 3 Monate geschrieben. Und also ich habe damals begonnen, bei OGM zu arbeiten und habe noch den Hochschullehrgang für Markt- und Meinungsforschung gemacht. Und das ist halt so dahingegangen. Der schon oft hier viel zitierte Peter Ulram, mein Doktorvater, hat irgendwann dazwischen gesagt, nachdem ich schon hinhauen wollte, hat er gesagt, sprach er die bahnbrechenden Worte, Hayek, Sie sind gut, machen Sie es. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann mache ich es. Dann haben wir es aber nochmal disponieren müssen, weil 1997 haben wir es eingereicht, 2002 war Nationalratswahl, schon wieder alles ganz, ganz anders und es war ein Vergleich der FPÖ mit den US-Republikanern und auf das werden wir aber heute nicht eingehen, sondern wir werden auf Zeitreihen eingehen, die die politische Beteiligung und Einschätzung der österreichischen Bevölkerung betrifft.
Genau, nämlich der genaue Titel der Studie ist »So geht's uns heute, die sozialen Krisenfolgen im zweiten Quartal 2025 – Schwerpunkt politische Teilhabe. Bevor wir aber ans Werk gehen, kommen wir zu einer ganz besonderen Bevölkerungsgruppe, nämlich die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts. Du würdest sagen, die Rubrik heißt Schuld ist immer der Michi.
Das stimmt nicht.
Es ist nämlich so, in unserer letzten Folge hat der Peter nämlich irrtümlicherweise behauptet, die Deckelung bei der Pensionsanpassung greift bei 2500 Euro netto. Richtig ist aber, dass sie schon bei 2500 Euro brutto greift, was netto knapp über 2000 Euro sind. Und danke dafür an unseren Hörer Reinhard.
Der uns freundlicherweise darauf hingewiesen hat. Und dann gleich auch die Frage nachgeschoben hat, wie wird eigentlich bei euch der Podcast kontrolliert? Darauf gehen wir dann in einer anderen Folge mal ein, wenn wir einen Blick hinter die Kulissen machen.
Genau. Jetzt aber zu unserem Hauptthema, der Studie. Und wenn man sich die Ergebnisse dieser »So geht's uns heute« Studie anschaut, drängt sich der Eindruck auf, es geht uns allen urschlecht. Also frei nach Heinrich Heine, denke ich an Österreich in der Nacht, hat es mich um den Schlaf gebracht. Siehst du das auch so? Also im Hinblick auf eure aktuellen Umfragen.
Ist dir das Zitat jetzt eingefallen oder hast du das vorher bereit?
Das ist mir beim Herfahren eingefallen.
Okay. Ja. Sehr gut. Na, das gefällt mir sehr gut. Ja, also das ist eine sehr, sehr große Befragung und ist, wenn man so will, zweigeteilt. Und das eine betrifft halt das Auskommen mit dem Einkommen. Und auf der anderen Seite haben wir die politische Beteiligung. Und jetzt schauen wir uns ganz kurz das mit dem Einkommen an, aber da bleiben wir wirklich nur ganz kurz. Ja, ja, das deckt sich mit unseren Zahlen auch, insbesondere eine Zahl, nämlich die Statistik Austria sagt, für 10% der österreichischen Bevölkerung ist es sehr, sehr eng finanziell. Und das deckt sich auch bei uns. Wir haben eine etwas andere Fragestellung als die Statistik Austria, aber es kommt dasselbe raus. Also wir fragen entweder nach dem persönlichen Nettoeinkommen oder dem Haushaltseinkommen. Und zwar lautet, wenn wir es jetzt mit dem persönlichen Nettoeinkommen fragen, machen wir das so. Wie kommen Sie mit Ihrem derzeitigen persönlichen Nettoeinkommen aus? Was trifft da am ehesten auf Sie zu? Und dann gibt es 4 Antwortmöglichkeiten, nämlich ich kann sehr gut davon leben, es reicht völlig, es geht sich gerade aus oder es reicht nicht aus. Mhm. Und diese 10%, die Statistik Austria hier zitiert, sind auch bei uns jene, die sagen, es reicht nicht aus. Und dann könnte man jetzt natürlich die theoretische Frage stellen, naja, die geben wahrscheinlich zu viel Geld aus, ja, die fahren einen tief verklickten Lamborghini, den sie sich nicht leisten können, sonst was. Das sind dann immer die üblichen.
Sehr klischeehaft.
Richtig, Migranten sind es wahrscheinlich auch noch. Ja. Ja. So, das sind die sehr, sehr klischeehaften Vorstellungen. Und dann schaut man sich an, wie korreliert das mit unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen. Und da kommt auch dasselbe raus wie bei der Statistik Austria. Das sind natürlich Alleinverdienerhaushalte, in dem Fall meistens AlleinverdienerInnenhaushalte. Es sind Menschen, die mal ganz grundsätzlich auch ein niedrigeres Einkommen haben. Natürlich haben die meisten dann auch einen niedrigeren Bildungsabschluss oder eine geringere berufliche Qualifizierung. Aber das sind Ergebnisse, die plausibel und in sich logisch sind. Und auf diese 10% muss man natürlich achten. Das sind circa, um das mal in Zahlen festzumachen, 600.000 bis 700.000 Menschen. Würde man es auf Haushalte runterbrechen, wären es wahrscheinlich irgendwo so bei 400.000 Haushalten. Kommt jetzt darauf an, mit wie viel durchschnittlich Bewohnerpersonen man das dann rechnet. Aber diese beiden Größenordnungen sind jene Gruppen, die wo es der österreichischen Bevölkerung nicht rasend gut geht, finanziell.
Das bringt mich zur nächsten Frage, nämlich ihr macht für ATV immer die Frage der Woche. Und damit kommen wir zu unserer neuen Rubrik.
Die Zahl der Woche.
Die Zahl der Woche ist 58, nämlich 58% der Befragten sind für die Einführung einer Erbschafts- bzw. Vermögenssteuer. Ist das korrelierend damit, dass viele sagen, es geht mir nicht gut und deswegen schielen sie zu den größeren Einkünften der Betuchteren?
Naja, das stimmt natürlich bis zu einem gewissen Grad. Wir haben aber in diesem Fall nicht gefragt, sind sie für die Einführung einer Erbschafts- und Vermögenssteuer, ja, na, sondern wir haben die Frage zugespitzt und haben eine aktuelle Situation hergenommen. Und zwar gab es auch im Standard ein Interview mit Sozialministerin Schumann und einer Vertreterin der, glaube ich, Caritas war es. Und es ging um die Neuordnung und Neuregelung der Sozialhilfe. Mhm. Die soll ja wieder vereinheitlicht werden, was so viel heißt, wie wenn es zu einer Vereinheitlichung kommt, wird sicher zu Kürzungen kommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man sagt, den Bundesländern, es wird mehr werden. Ne?
Ja. Die konkrete Frage lautete, wenn ich sie vorlesen darf.
Ja, ausgezeichnet.
Es gibt den Vorschlag, statt Kürzungen bei der Sozialhilfe eher die Einführung einer Erbschafts- oder Vermögenssteuer vorzunehmen. Stimmen Sie diesem Vorschlag zu oder nicht zu? Und jetzt wieder in der Viererskala abgefragt, nämlich ich stimme sehr zu, stimme eher nicht zu, stimme gar nicht zu und natürlich auch noch weiß nicht, keine Angabe.
Genau, das ist schon Primborium. Mhm. Also es kommt raus, 58% stimmen dem sehr oder eher zu. So, mhm. Und sie stimmen aber dem sehr oder eher zu, weil es ja um die Sozialhilfe geht. Ja?
Okay.
Wenn wir nur nach Erbschafts- und Vermögensteuern fragen, dann wird die Stimmung kritischer. Mhm. Es ist nicht so, dass sie kippt ins Negative, aber sie wird einfach eindeutig kritischer. Aber der Stand der Dinge ist aktuell, dass wir in Österreich einfach Einsparungen vornehmen müssen, diese natürlich auch den Sozialbereich betreffen. Natürlich wäre es viel, viel schöner, wenn wir tatsächlich einmal in der Struktur und in der Verwaltung sparen würden. Angeblich wollen das jetzt die Bundesländer mit dem Bund angehen. Schauen wir uns das einmal an, was das Thema Gesundheit betrifft, auch beim Thema Bildung und so weiter und so fort. Aber es wird heute enger für uns alle. Wobei man jetzt dazu sagen muss, ich weiß, ich wiederhole mich, es ist ein wohlhabendes Land und wir werden halt die einen mehr, die anderen weniger auf ein paar Dinge verzichten müssen. Es wäre natürlich besser, wenn die mehr verzichten, wenn die ja mehr haben, ja? Logischerweise. Ja? Was bei Sozialleistungen, wenn sie gekürzt werden, halt meistens dann halt die trifft, die halt weniger. Aber lassen wir das jetzt einmal so stehen. Und dann geht der Blick natürlich hinüber, wenn wir das so fragen, hinüber auf die finanziell besser gestellten, logischerweise. Die tatsächliche Gretchenfrage lautet aber bei jenen, die zustimmen, wo greift denn eine Erbschafts- und Vermögensteuer? Die Gewerkschaft zum Beispiel, natürlich Sozialdemokratie, die mir gesprochen, oft sprechen sie natürlich polemisch von einer Reichensteuer oder bei Erbschaften und oder Vermögen, das kann man sich jetzt aussuchen, von 1 Million.
brutto oder netto?
Das ist dann, glaube ich, schon wurscht fast. Und aber es ist wahrscheinlich netto gemeint. Und da sagen aber alle Expertinnen und Experten, naja, also wenn man eine Erbschaftssteuer einführen möchte, die auch wirklich Substanz hat, dann wird man das wahrscheinlich ein bisschen niedriger ansetzen müssen. Und das ist halt dann die entscheidende Gretchenfrage. Und was die politische Konnotation betrifft, Markus Matterbauer hat ja gesagt, in dieser Legislaturperiode geht es nicht aus, steht nämlich nicht im Koalitionsübereinkommen und dementsprechend machen wir es nicht. Aber er hat auch den Zusatz gesagt, vielleicht geht es sich nach der nächsten Nationalratswahl aus.
Schauen wir mal.
Und vielleicht kommt die schnell, dass wir glauben. Ne?
Ja, wir werden es sehen. An dieser Stelle noch eine kleine Anmerkung für unseren Hörer Thomas, den viele noch aus unserer letzten Folge kennen. Er hat uns gefragt, ob wir jetzt wöchentlich podcasten, weil wir die Zahl der Woche haben. Nein, wir bleiben beim zweiwöchentlichen Rhythmus, aber wir haben den Duden und ChatGPT befragt. Es ist trotzdem sprachlich korrekt, von der Zahl der Woche zu sprechen. Kommen wir zurück zur Statistik Austria-Studie und widmen uns dem großen Kapitel politische Teilhabe. Laut der Studie interessieren sich nur rund ein Fünftel der Österreicherinnen stark für Politik. War das schon immer so oder hat sich das verändert im Laufe der Zeit?
Das war im Prinzip schon immer so. Die Vergleiche auch jetzt mit den Zahlenreihen in meiner Dissertation sind insofern ein bisschen schwer, weil sie unterschiedliche Skalierungen haben. Aber man kann sagen, dass es immer einen größeren Anteil an jener gegeben hat, die sagen, ich interessiere mich nur eher oder weniger für Politik. Aber was hat sich verändert in der Grundhaltung? Früher gab es vielleicht ein etwas gehobenes Interesse an der Politik, weil ja die Politik, nämlich namhaft SP und ÖVP, ja viele, viele Lebensbereiche durchdrungen haben und du ein Parteibuch gebraucht hast, wenn du vielleicht einen Job haben wolltest, vielleicht eine Wohnung zugeordnet haben wolltest. Die Durchdringung der beiden Parteien, aller sowohl Lebens- als auch Wirtschaftswelten, war nach dem Zweiten Weltkrieg halt bahnbrechend, hatte viele, viele Gründe, warum das so war, die wir jetzt nicht ausrollen können und wollen. Aber dementsprechend gab es, ich würde es vorsichtig formulieren, nicht unbedingt ein Wahnsinnsinteresse an der Politik, sondern
aber
es gab
ein persönliches Interesse.
Aber es gab richtig ein persönliches Interesse und auch eine persönliche Abhängigkeit von der Politik. Und dementsprechend würde ich sagen, das Interesse hat sich gar nicht so verschlechtert. Drehen wir die Geschichte um. Wir haben ja schon in einem unserer letzten Podcasts davon gesprochen, wie ist der Blick der Bevölkerung auf die Politik. Mhm. Und da war ja die Fragestellung, die Politikerinnen und Politiker kümmern sich nicht um das, was wir denken und sagen. Und das war in die 70er schon bei 75% ist und heute noch immer bei 75%. Ja. Das kann so das ist das Viertel, die sie interessieren, das ist auch das Viertel, das die österreichische Bevölkerung interessiert. Ja? Ja. Grundsätzlich, glaube ich, hat sich das nicht rasend verändert.
Wir haben es gerade kurz gestreift, wenn man dann in der Studie weiterschaut, geht es um die politischen Aktivitäten, die wir als Bevölkerung so machen. Und da sieht man, dass laut Statistik Austria in den letzten 12 Monaten 77% an einer Wahl teilgenommen haben, was ungefähr auf Nationalratswahlniveau liegt. Das klingt ja erstmal nicht schlecht. Gleichzeitig engagieren sich nur 5-6% der Bevölkerung in einer Partei oder bei Demonstrationen. Haben wir jetzt also in Österreich eine Wählerinnendemokratie, aber keine Mitmachdemokratie?
So kann man das sagen. Also man könnte auch sagen, wir haben eine distanzierend politische Kultur. Oder wie es die Freiheitlichen immer gesagt haben, Wahltag ist Zahltag. Die Österreicherinnen und Österreicher neigen nicht, in der Pandemie war es vielleicht ein bisschen anders und nachfolgend, aber zu großen Engagement und Demonstrationen neigt man eigentlich nicht. Also ich habe das in der Dissertation verglichen, die US-Republikaner mit den Freiheitlichen, rein was die Wählerschaften betrifft. Und das Interessante war, wir sprechen jetzt bitte, wie gesagt, eigentlich von einer Betrachtung der 90er Jahre, aber auch schon damals war die Beteiligungsform bei Parteiaktivitäten in Österreich bei 7%, bei Demonstrationen bei 5% und bei Petitionen auch bei 4%. Das ist ziemlich identisch, was jetzt die Statistik Austria Home hat. Aber bei den US-republikanischen Wählerinnen und Wählern war das damals schon auch höher. Mhm. Also das heißt, dieses eigene Engagement ist in den USA, war in den USA und ist wahrscheinlich auch heute noch stärker ausgeprägt, weil es einfach eine andere Form auch der politischen Kultur ist. Jetzt könnte man natürlich weitgehen und sagen, Wahrscheinlich war es unter Metternich nicht so gewünscht, dass man sich rasend politisch engagiert. Und das hat sich ein bisschen weitergesetzt. Wir könnten auch noch sagen, dass wir zwar eine relativ hochbleibende Wahlbeteiligung haben, weil Wahlen bei uns als symbolischer Akt der Zugehörigkeit verstanden wird, aber nicht unbedingt als Ausdruck der politischen Begeisterung. Das habe ich jetzt schön gesagt, gell?
Sehr schön.
Ja, ich weiß, das habe ich mal aus der Diss rausgeschrieben.
Vielleicht lese ich sie mal, die Diss.
Ja, unbedingt.
Wegen Begeisterung, bleiben wir da kurz. Die Studie beschäftigt sich dann weiter mit, welche Art der politischen Aktivitäten ausgeübt wurden. Und das sieht man, Petition hast du schon gesagt, aber dass auch Social Media eine der häufigsten Formen ist, außerhalb jetzt der Beteiligung an Wahlen. Ja? Und das klingt so ein bisschen nach Convenience. Also ich like ein Foto von einer Demo und sage, ich war dabei.
Okay, genau so ist es. Also die heutigen Ausdrucksformen im Social-Media-Bereich oder nennen wir es einfach im digitalen Bereich sind natürlich mannigfach, vermitteln auch eine gewisse Breite und Unterstützung. Es wird ja dann immer gesagt, Wahnsinn, so und so viel Follower, so und so viel Likes, so und so viel, wie nennt sich das, Interaktionen, wie die gerechnet werden, wie das muss man auch mal einer vorhupfen.
Da können wir mal eine Spezialfolge für dich machen.
Ja. Ja, genau.
Wo du nicht dabei bist.
Und das hat natürlich Wirkung, nämlich es hat einmal wirtschaftliche Wirkung, weil es ist dann natürlich auch Marketing getrieben und dann kann man vielleicht auch Einnahmen dadurch auch generieren. Du korrigierst mich, wenn das falsch ist.
Ja, politische Parteien würden jetzt weniger Einnahmen aus Postings lukrieren, aber...
Ja, das wahrscheinlich, aber wo es war, es auch Fremde. Ja. Nein, aber es hat natürlich eine gewisse Wirkung, aber es ist natürlich etwas anderes, wenn Menschen auf die Straße gehen, oder wenn sich Menschen engagieren, so wie es auch früher deutlich stärker war. Da gab es ja die blühenden roten Sektionen in Wien, die heute ein pensionäres Dasein fristen. Ja. Aber so ist halt der Zug der Zeit. Aber ja, ein Like, ein Posting, ein Tweet, you name it, ist deutlich leichter gemacht, als wenn ich auf ein Amt gehe zum Beispiel und dort eine Petition unterschreibe. Und insofern könnten wir tatsächlich ein bisschen von der Convenience-Demokratie sprechen. Die Frage ist natürlich, was hat das halt für Auswirkungen auf unser aller Leben? Also es findet ja, nehmen wir einen lustigen Gesellen der heutigen Zeit her, Donald Trump, der ja alles über Truth Social macht und dort alles verkündet und aber auch die ganzen Stakeholder und Medien auch darauf reagieren. Also es hat sich natürlich vollkommen verändert und weitergedreht. Also, und das ist das Interessante, jetzt im Vergleich zu meiner Dissertation. Die habe ich, wie gesagt, vor 20 Jahren beendet. Es ist irrsinn, wie sich das verändert hat.
Dass sich ein Social Network zum Pressesprecher oder Pressesprecherin aufspielt.
Ja, unglaublich, ja.
Ein weiteres Kapitel in der Studie beschäftigt sich mit der Frage des Gehörtwerdens. Hier sagen 81% der Befragten, dass sie sich politisch nicht gehört fühlen. Das haben wir eh schon mal festgestellt, das haben die Menschen ja schon immer gesagt. Ich glaube, den Punkt hatten wir auch schon mal in unserer Live-Folge, steht Österreich am Abgrund zur Diktatur. Daher erlaube ich mir gleich eine Nachfrage. Wenn nur jeder Fünfte oder jede Fünfte das Gefühl hat, dass die eigene politische Stimme zählt, wie gefährlich ist diese Entfremdung gerade im Kontext steigender Wahlbeteiligung von populistischen oder rechts- oder linkspopulistischen Parteien?
Na, ich würde das rein auf populistische Parteien beziehen, denn wenn du zum Beispiel nach Frankreich schaust, ja, dort hast du sehr starke rechts- und linkspopulistische Gruppierungen, die eigentlich zu einer Lähmung des Parlaments führen, wo Premiers im Stundentakt zurücktreten und wiederernannt werden. Und das ist tatsächlich ein Problem. Ob das nur damit zusammenhängt, dass sich Menschen nicht gefühlt hören, das weiß ich nicht. Das können wir so nicht sagen. Aber wir haben natürlich ein Gefühl der Entfremdung. Und das ist aber, mich höre und staune, nicht neu, weil schon in meiner Dissertation aus dem Jahr 1997.
Achtung, wir schalten auf analog um, bitte.
habe ich geschrieben von einer strukturellen Entfremdung zwischen Bürgern und politischem System. Tut mir leid, wir haben es damals noch nicht gegendert. Und die politischen Entscheidungen werden als intransparent und elitär wahrgenommen. Und das in einer Dissertation, wie gesagt, die vor 20 Jahren verfasst worden ist. Und das hat sich fortgesetzt bei uns. Und das hat sich fortgesetzt in der westlichen Gesellschaft. Das heißt, man hat das Gefühl, es gibt das, was Herbert Kickl immer als Narrativ verwendet, die Elite, die da oben. Wie gesagt, hat es in früheren Zeiten auch schon gegeben, aber es ist dieses Momentum ist viel, viel stärker geworden. Und natürlich haben sowohl die Syrien-Krise als auch die Pandemie das Ganze auch noch unterstützt. Jetzt kommt die vorher von uns angesprochene Digitalisierung, die das natürlich in einem unglaublichen Ausmaß beschleunigt. Und jetzt hast du fertig den Salat, obwohl sich auf lange Sicht die Einstellung der Menschen nicht rasend verändert hat.
Aber könnte man dann vermuten, dass wir aufgrund dieser zusätzlichen oder weiteren Faktoren, auch wenn wir sagen, wir sind stabil, nicht gehört, dass wir mal an einen Kipppunkt kommen und dann die Leute sagen, jetzt reicht's aber wirklich? Oder ist es einfach ein, naja, wenn man...
Was ist jetzt reicht's aber wirklich? Was soll das sein? Jetzt reicht's aber wirklich. Also sprichst du von Revolution? Oder sprichst du von, ich wähle jetzt... Ich weiß nicht.
Naja, beginnend bei einer Denkzettelwahl, wo ich bewusst sage, so, jetzt gebe ich mal den anderen die Stimme.
Aber es passiert laufend. Also die Freiheitlichen in Österreich haben deshalb 29% bekommen und liegen jetzt in den Umfragen, wie wir letztes Mal schon herausgearbeitet haben, bei 33-34%, profitieren zumindest bei einem Drittel ihrer Wählerschaft genau von diesem Momentum. So, jetzt gebe ich den anderen mal die Stimme, weil das ist ein Witz, was die anderen aufführen. Ja? Das Problem der österreichischen Bundesregierung ist ja, dass Mühle auf Mühle zugespielt werden kann, weil sie haben ja jetzt nichts Positives zu verkünden. Und jetzt gibt es wahrscheinlich noch den einen oder anderen, der sagt, aber jetzt gebe ich es erst recht den Freiheitlichen. Man sagt, aber die können gar nicht anders. Also sie sind wirklich gebunden. Deshalb ist er hier nochmal zitiert, mein lieber Kollege Thomas Hofer, der mal gesagt hat, er glaubt, Herbert Kickl wollte gar nicht in die Regierung, weil also die Situation, die man jetzt hat, die ist wirklich sehr, sehr schwierig. Aber wie gesagt, das passiert bei Wahlen ja laufend. Der Herr Farage in Großbritannien führt die Umfragen bahnbrechend an. Und das dortige mehrheitsführende Wahlsystem könnte einen Herrn Farage als nächsten Premier bringen. In Frankreich sind die rechts- und linkspopulistischen Fraktionen sehr, sehr stark. Man wird sehen, was bei einer nächsten Präsidentenwahl herauskommt. Wir haben eine Giorgia Meloni, die sich aber als große Pragmatikerin erwiesen hat, aber auch sie war so eine Art Denkzettelwahl, die großen, sowohl die Sozialdemokraten als auch die Christdemokraten in Italien sind ja nur noch verschwindend gering vertreten. Also wir haben das ja laufen, aber ein gut ausgewogenes demokratisches System, einerseits mal Wahlsystem, als auch auf der anderen Seite dann die Checks and Balance, dann mit der Trennung von...
der Gewalten.
Richtig. Danke für den Input, die Gewaltentrennung. Wenn das gut austariert ist, dann wird man auch solche Denkzettelwahlen überstehen. Die Problematik ist, wenn etwas kippt, also siehe Türkei, siehe auch Ungarn, wenn es in eine Richtung gibt, wo man freundlich formulieren könnte, nach Colin Crouch von der Postdemokratie oder, wie es ich sagen würde, von einer beschädigten Demokratie, wobei bei der Türkei würde ich gar nicht mehr von einer beschädigten Demokratie sprechen. Die Türkei ist ein autoritäres System, punktum.
Okay. Ein letzter Punkt, den ich mir gerne mit dir bei dieser Statistik Austria-Umfrage anschauen möchte, ist, dass, wenn man sich jetzt die unterschiedlichsten Fragestellungen und Bereiche anschaut, dann sind immer besonders stark betroffen die vulnerablen Gruppen. Das heißt also Menschen zum Beispiel mit niedrigem Einkommen oder alleinerziehende Personen. Bedeutet das, dass die soziale Ungleichheit sich zunehmend in politische Ungleichheit übersetzt?
Ja, bis zu einem gewissen Grad ist das so. Und auch das ist eigentlich nichts Neues. Also ich komme das letzte Mal zurück auf meine Dissertation. Auch dort habe ich geschrieben, dass die politische Teilhabe wird zu einer Frage sozialer Lage. Und das war schon immer so. Es war natürlich ist ein abgesichertes soziales, ökonomisches Umfeld ist schon immer gewesen die breite Basis für eine demokratische Entwicklung. Und Ungleichheit war auch immer schon ein politischer Treiber. Also gerade die Sozialdemokratie, die sich für Gruppen eingesetzt haben, die keinen ökonomischen Background hatten, die, wenn man so will, sozial entrechtet waren, die keine Möglichkeiten hatten wie Gesundheitsvorsorge, Pensionssystem etc. etc. Gerade durch die Vertretung dieser Gruppen hat sie natürlich einen großen politischen Aufschwung genommen und meines Erachtens wurde sie damit zur erfolgreichsten politischen Bewegung, die es je gegeben hat. die aber, wie es Ralf Dantorf schon 1989 geschrieben hat, alles erreicht hat, was sie erreicht hat. Und deshalb hat er damals ein Buch herausgebracht mit das Ende des sozialdemokratischen Jahrhunderts. Aber ja, das ist nicht neu. Die Frage ist eben nur, wird diese soziale Lage von politischen Akteuren missbraucht, um möglicherweise autoritäre Systeme zu etablieren? Oder gibt es eine menschenfreundliche Variante und demokratische Variante davon?
Du hast mir das Stichwort, das wäre meine allerletzte Frage gewesen, vorweggenommen, nämlich dadurch, dass diese vulnerablen Gruppen größer werden, ja, und eben dort die Unzufriedenheit größer wird, sie weniger Teilhabe gefühlt oder in echt haben. Diese Gruppen sind, wie du schon gesagt hast, grosso modo das klassische sozialdemokratische Wählerpotenzial. Ist das jetzt nicht eine Chance für die SPÖ, auch wenn sie vielleicht vom Paar tot gesagt wird, aber jetzt da einzugreifen und einfach genau diese menschenfreundliche Politik zu machen?
Also wir müssen mal mit Michi, mit einer Urban Legend aufhören. Es gibt in Österreich keine Gruppen, die in größerer Armut leiden. Es ist wir sind wirtschaftlich gesehen eine Erfolgsgeschichte, auch weltweit ist das alles eine Erfolgsgeschichte, weil die Armut trotzdem, auch wenn sie noch immer in großen Teilen vorhanden ist, einfach immer mehr zurückgeht. Also es ist einfach falsch, dass wir hier in Österreich ganz knapp vor der Verelendung stehen. Das stimmt einfach. Naja, nachweislich
nicht. Ja, nicht Verelendung, aber das ist den Leuten, ob in echt oder gefühlt, schlechtes zeigen ja die Umfragen, die wir in laufend haben, dass die Leute gesagt haben, ich habe weniger Geld, mir geht's schlechter, heute eben, ich habe weniger politische Teilhabe. Und auch wenn es nur gefühlt ist, ist das nicht einfach ein gutes Momentum für die SPÖ oder auch für andere, ich sag mal, menschenfreundliche Politiker.
Naja, menschenfreundliche, wir gehen davon aus, dass alle Gruppierungen im österreichischen Parlament einen menschenfreundlichen Ansatz pflegen. Aber natürlich ist das eine Chance für die Sozialdemokratie. Nur die Sozialdemokratie muss verstehen, dass mit den Rezepten der 70er und 80er Jahre ich nicht weiterkomme. Ich brauche mich nicht mehr auf Bruno Kreisky berufen. Die Zeit ist vorbei, nämlich sehr lang schon. Ja? Das heißt, ja, die Sozialdemokratie als politische Bewegung hat ihre Daseinsberechtigung, aber sie muss das heute genauso wie die ÖVP oder christdemokratische Parteien ins 21. Jahrhundert transferieren. Und es ist nicht so, dass wir jetzt am Beginn des 21. Jahrhunderts stehen. Also
gerade nimmer.
Ja, also sie hätten das schon ein bisschen früher angehen können.
Wir stehen am Beginn des Endes unserer 29. Ausgabe. An dieser Stelle meine traditionellen Hinweise. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Frage haben oder sich zu einem Thema in dieser Folge äußern wollen, schreiben Sie bitte sehr gern an frag@dasorakel.at. Und diese Folge und alle anderen auch gibt's zum Nach- und immer wieder hören auf www.dasorakel.simplecast.com und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Die nächste Folge erscheint dann am Donnerstag, den 30. Oktober. Bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das Orakel.
Missing Link.